Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30.
Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz den Abend mit den wichtigsten Leitplanken für das Bauen in der Stadt Luzern. Mit der Suche nach Wärme, wenn bei der Kirchverbrennungsanlage zu Luzern der Ofen abgestellt wird. Und mit Comedy bis zum Bauchweh überkommen.
Mein Bruder nimmt in dieser Nummer einen Mentos, legt sich ins Auge und dann geht's auch schon los.
Das ist meine Nummer.
Und dann fällt's auf den Boden, auf die Schuhe drauf. Dann
Anfang versage ich.
Zu unserem Comedy-Tag feiern ihres 10-Jährigen, unter anderem mit einem 10-stündigen Auftritt von der Oropax. Und auch das Wetter strahlt. Morgen wird es mit Föhn ziemlich sonnig. Im Studio ist Karin Portmann. Es ist eines der wichtigsten Regelwerke, die die Stadt Luzern hat, die Bau- und Zonenordnung. Die sagt nämlich, wo und wie darf gebaut werden und natürlich auch, wie hoch dass man darf bauen. Die Hochhäuser, die sind wahrscheinlich auch der umstrittenste Punkt in dieser neuen Bau- und Zonenordnung, die die Stadtregierung jetzt verabschiedet hat und ins Parlament weitergibt. Der Beat Vogt verfolgt für das Regionaljournal Zentralschweiz Politik in der Stadt Luzern. Er steht da jetzt bei mir im Studio. Schauen wir doch gerade mal die Geschichte mit diesen Hochhäusern an. Was und wo planet die Stadtregierung genau für die Zukunft?
Es sind 4 neue Standorte, 2 an zentralen Plätzen, am Bundesplatz und am Pilatusplatz. Dort soll es Häuser geben, die 35 Meter hoch könnten werden. Dann ein Standort neben dem Hotel Seeburg am See, wo es ein 40 Meter hohes Haus geben könnte. Und dann noch beim Steghof, neben dem Bahngleis, beim alten Hallenbad. Dort ging es um ein Hochhaus von 45 Meter Höhe.
Zurzeit gibt es ja schon ein paar Hochhäuser. Die neuesten 2, das sind die beiden grossen Türme auf der Almend. Die sind fast doppelt so hoch wie die jetzt, die kommen sollten. Warum geben die an diesen neuen Standort gleich so zu reden?
Ja, grundsätzlich sind Hochhäuser einfach immer umstritten. Zuerst schon mal wegen den Nachbarn, die einfach keine Freude haben, dass man ihnen die Sicht verbaut. Aber auch viele Leute, die grundsätzlich finden, Hochhäuser gegen das Stadtbild verschandeln. Und die andere Seite, die argumentiert so wie die Stadtregierung, die Stadt Luzern soll können wachsen. Und wenn man wachsen will, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man wachsen in die Breite, das heisst auf Flächen, auf Park, auf Erholungsräume raus, oder eben in die Höhe. Und das wären dann die Hochhäuser. Es ist natürlich so, die Hochhäuser, die erregen auch am meisten Aufmerksamkeit, weil sie halt wirklich auch das sind, was am sichtbarsten ist bei so einer Bau- und Zonenordnung. Und anders, wo vielleicht auch wichtig ist, das sieht man halt nicht so gut. Und das bringt die Stadtregierung auch ein bisschen in einen Clinch. Die Gefahr, dass wegen diesen Hochhäusern die ganze bauliche Entwicklung von der Stadt wird stillstehen. Und damit das nicht passiert, hat jetzt die Stadtregierung 2 Varianten vorgeschlagen. Also man kann über die Bau- und Zonenordnung abstimmen, entweder mit dem Hochhaus am Steghof oder eben auch ohne.
Also eben die beiden Varianten, die betreffen also nur das Hochhaus beim Steghof. Was ist denn mit den anderen Standorten und anderen Hochhäusern?
Ja, die sind jetzt einfach in diesem Päckchen innen, also da kann man nicht einzeln darüber abstimmen, denn wenn es so rauskommt, wie der Stadtrat das will. Der Stadtrat sagt ja, der Steghof sei einfach das, wo der Ort, wo es am meisten Widerstand gibt. Man muss auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen Taktik auch dahinter, wenn man die Hochhausfrage auf einen Steghof fokussiert, dann kommen die anderen Standorte vielleicht ein bisschen einfacher durch. Aber die Baudirektorin Manuela Jost sagt, für die Stadt Luzern seien die Hochhäuser einfach wichtig.
Der Punkt ist wirklich, wenn man alle würde zur Diskussion oder zur Abstimmung bringen, dann würde man sozusagen dieser Stadt eine Entwicklungsmöglichkeit nehmen. Und das wäre ohne Konsequenz. Wir haben bereits gewisse Hochhäuser in dieser Stadt. Und ich glaube, das ist eine Entwicklungsmöglichkeit, die zumindest muss gegeben sein. Mit einer Eventualabstimmung über alle Hochhäuser wäre das Thema vom Tisch. Und ich glaube, das ist einfach nicht vertretbar für die Stadt.
Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen, wie denn genau abgestimmt wird. Die SP zum Beispiel hat bereits gesagt, dass sie nicht einverstanden ist, dass nur der Steghof hier in dieser Variante vorkäme, gerade wegen der Seeburg, wo die SP eher ein bisschen skeptisch ist, dass dort ein Hochhaus geben soll. Wie es denn genau abgestimmt wird, entscheidet am Schluss dann das Parlament, das als nächstes die Bau- und Zonenordnung behandelt.
Ja, im Luzerner Parlament werden aber sicher nicht nur die Hochhäuser diskutiert, sondern auch das ganze Paket, die ganze Bau- und Zonenordnung. Was gibt es da sonst noch zu reden oder was könnte sonst noch zu reden geben?
Ziemlich sicher wird die sogenannte Tourismuszone zu reden geben. Das ist eine spezielle Schutzzone, eine neue, für die Hotels, die Traditionshotels wie das Palace Montana oder der Gütsch. Mit dieser Zone soll verhindert werden, dass man diese Hotel kann verkaufen kann, nur zum spekulieren. Also sie zum Beispiel in Wohnungen umfunktionieren, so wie das beim Hotel Tivoli passiert ist. Und die Hoteliers, die finden halt, das ist ein grosser Eingriff, das ist schliesslich ihr Haus und sie sollen können machen damit, was sie wollen. Jetzt hat es einen Kompromiss gegeben zwischen diesen zwei und trotzdem gibt es noch Widerstand. Und wahrscheinlich auch von politischer Seite, da ist vor allem die SVP, die dann wahrscheinlich sich wird gegen die Tourismuszonen einsetzen.
Ein Thema, das in diesem Jahr in der Stadt Luzern noch besonders wichtig ist, das ist die Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau. Das Volk hat nämlich zweimal bei Abstimmungen verlangt, dass es mehr Genossenschaftswohnungen geben soll. Hat das jetzt irgendwie einen Einfluss gehabt auf die neue Bau- und Zonenordnung?
Nein, die Stadtregierung hat da gefunden, da müssen wir nichts ändern. Trotz diesen Abstimmungsresultaten war es auch ein bisschen spät gewesen, weil die Bau- und Zonenordnung schon eigentlich aufgelegen ist. Die Stadtregierung findet auch, die Förderung vom genossenschaftlichen Bauen sei schon in dieser Bau- und Zonenordnung drin, nämlich über einen Anreiz. Genossenschaften könnten neu auf ihren Landstück bis 10% mehr Ausnutzung bekommen. Und das sei eine gute Voraussetzung zur Förderung vom Genossenschaftsbau. So hat es die Baudirektorin Manuela Just gesagt.
Es ist auf jeden Fall mit dieser BZ als Instrument bestehen Anreize für genossenschaftliches Bauen. Das war ja das Anliegen vom Stadtrat immer, den genossenschaftlichen Wohnungsbau zu erhöhen. Und ich glaube, wenn jetzt die Anreize wirklich ausgeschöpft werden, dann ist das zugunsten jetzt auch von den Initianten, die die zwei Abstimmungen haben gewonnen.
Die selber könnten das aber dann noch ein bisschen anders sehen. Von linker Seite ist eben jetzt schon zu hören, dass in der Bau- und Zonenordnung zu wenig gemacht werde zur Förderung vom Genossenschaftsbau. Gefordert sind zum Beispiel von dort spezielle Zonen für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Das wird sicher auch noch ein grosser Diskussionspunkt sein im Parlament.
Der Beat Vogt ist das gewesen. Das Luzerner Stadtparlament beratet die neue Bau- und Zonenordnung anfangs nächstes Jahr. Die Volksabstimmung, die wird im Sommer 2013 sein. Zu weiteren Aktualitäten, zu den Kurzmeldungen mit Marlis Zehnder.
Der Einwohnerrat von Emmen debattiert im Moment über Pläne auf dem alten Monuswiss-Areal. Dort soll ganz ein neuer Stadtteil gebaut werden. Alle Fraktionen begrüssen die Pläne für die neue Viskosi-Stadt. Damit können neue Steuerzahler angelockt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber die Fraktionen fordern auch, dass später im Bebauungsplan klar aufgezeigt wird, wie die Infrastruktur der Gemeinde, wie zum Beispiel Strassen, Schulen und Freizeitanlagen, sollen angepasst und unterhalten werden. Bevor der Emmer Einwohnerrat über Detail kann beraten, muss das Areal noch umzonen und der Bebauungsplan ausgeschafft werden. Die Zugerregierung sieht kein Problem, wenn jemand Kantonsrat ist und gleichzeitig in der Leitung der Kantonalbank oder im Kantonsspital sitzt. In der Antwort auf einen Vorstoss aus der SVP schreibt der Regierungsrat, es brauche im Kanton Zug keine Anpassungen wegen möglichen Interessenkonflikten von Parlamentariern, die in der Führung sind von kantonalen Institutionen. Der Kanton Luzern hat in diesem Zusammenhang kürzlich Anpassungen gemacht und die Schrauben angezogen. Die Luzerner Polizei hat einen Einbrecher verwischt, der Einbrüche im grossen Stil gemacht hat. Der Mann wird verdächtigt, dass er zusammen mit Komplizen vor 3 Jahren zu Luzern einen Bijouterieisel ausgeräumt hat. Weggekommen sind seinerzeit Luxusuhren und Schmuck. Der gleiche Täter habe möglicherweise auch versucht, in Geschäfte zu Lugano und zu Affoltern einzubrechen. In ihrer Mitteilung schreibt die Polizei, sie habe den Mann festgenommen, nachdem er mit seinen DNA-Spuren international zur Verhaftung ausgeschrieben gewesen sei. Im Selisberg-Tunnel hat ein Autotransporter einen zünftigen Schaden angerichtet. Er hat ein Wohnmobil geladen, das ganze Gefährt war zu hoch und hat im Tunnel innen Signal abgerissen. 4 Autos, die hinten dran waren, sind in dieses Signal reingefahren. Es hat einen Schaden von 90'000 Franken. Verletzt hat sich niemand. Der Fahrer von dem Transporter hat später im Kanton Aargau angehalten werden.
Das Perlen im Kanton Luzern wird die neue Kehrichtverbrennungsanlage Renergie angebaut. Wegen dem Neubau gehen spätestens im 2016 in der bisherigen Anlage im Norden von Luzern in der KVA Eibach dürfen aus. Betroffen von dem sind auch etliche Fernwärmenutzer, die ihre Häuser mit Abwärme von der KVA Eibach heizen. Zum Beispiel das Emmen-Center. Eine Möglichkeit als Ersatz wäre die Nutzung der Abwärme der Swiss Steel Stahlwerk zusammen. Das Vorhaben gilt auch als vorbildlich. Die Finanzierung allerdings, die ist schwierig und die Hoffnungen, die liegen jetzt beim Bund. Der Dario Pelosi berichtet.
Betrieben tut das Fernwärmenetz rund um Emmen, die Trägerschaft und der Federführung von Energiewasser Luzern EWL. Wichtigste Kunden sind das Luzerner Kantonsspital oder das Emmen-Center. Zum künftig das Fernwärmenetz zu heizen, gäbe es zwei Optionen. Das eine ist ein Holzheizkraftwerk, erklärt der Stefan Marti, der Geschäftsführer von EWL. Favorisieren tägen aber alle Beteiligten die Nutzung der Abwärme vom Emmer-Stahlwerk von Swiss Steel. Die Zahlen hier, die sind nämlich beeindruckend. 60 Millionen Kilowattstunden Energie verpuffert beim Emmer Swiss Steel Werk im Moment noch in der Luft. Das entspricht jährlich einem Konvoi von 300 Heizöllastwagen. Dazu kommt Strom, den man nutzen könnte.
Man könnte bei beiden Projekten Strom produzieren, aber in der Swiss Steel Variante ist die Stromproduktion viel höher. Das sind 30 Millionen Kilowattstunden, das sind etwa 7500 Haushaltungen. Und das ist natürlich auch für eine Diskussion Kernenergieausstieg, ist das eine von den grossen Chancen hier in der Region, eine lokale Stromproduktion machen ohne Kernenergie. Also das ist echt eine riesige Chance für die Region.
Im Moment laufen die Verhandlungen von Kanton, Gemeinden, Betreiber und Anbieter. Einig sagt man sich hier sicher in einem Punkt, sagt der Stefan Marti, der Chef von EWL.
Ökologisch, strategisch ist das absolut sinnvoll. Das ist wirklich eine riesige Chance in der Region, um Luzern herum, der Agglomeration Luzern. Aber die Betriebswirtschaft muss halt stimmen.
Auch der Marcel Imhof sitzt am Verhandlungstisch. Er ist der Chef vom Stahlkonzern Schmolz und Bickenbach und damit der Chef vom Emmer Stahlwalzwerk Swiss Steel. Ein Teil der Hausaufgaben, die haben auch schon gemacht.
Das Projekt ist technisch weitgehend abgeschlossen. Also wir wissen, wie man das kann lösen kann.
Aber ins Stocken kommt die Abwärmenutzung von Swiss Steel bei der Finanzierung. Wer wie viel muss zahlen?
Unser Teil, das ist eine Investitionssumme in der Grössenordnung von 20 Millionen Franken. Wir brauchen diesen Betrag eigentlich am Anfang, damit wir die entsprechenden Anlagen können bauen. Die Investitionsmittel muss ich eigentlich in die Stahlwerkzeugung rein tun. Und deshalb muss ich suchen, wie dass wir die Finanzierung von dem Teil, der eigentlich uns betrifft, könnte sicherstellen.
EWL muss mit der Trägerschaft von dem Fernwärmenetz für etwa 100 Millionen aufkommen. Die Investition kann sie dann innerhalb von 20 bis 30 Jahren abschreiben. Ganz anders Swiss Steel. Der Konzern, der muss das Geld in einem Viertel von der Zeit refinanzieren. Ein Kraftakt. Die Lösung von dem gordischen Knoten könnte beim Bund liegen. Konkret setzen die Verhandlungspartner ihre Hoffnung auf die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung KEF. Die gibt den Leuten Geld, die zum Beispiel mit Solarzellen Strom erzeugen und ins Stromnetz einspeisen, sagt der EWL-Chef Stefan Marti.
Es ist im Moment leider so, als wenn man Strom produziert aus industrieller Abwärme, als das nicht gefördert wird mit der kostendeckenden Einspeisevergütung. Und da sehe ich eigentlich die grösste Chance, wenn jetzt die industrielle Abwärme, die Stromproduktion in das Modell von der kostendeckenden Einspeisevergütung hineinkommt, könnte das bei der Finanzierung massiv helfen.
Allerdings, wenn wir das ändern müssen wir vermutlich ein Bundesgesetz anpassen. Und das ginge nicht vor 2015. Damit ist klar, bis definitiv eine Lösung auf dem Tisch liegt, wie man die Abwärme von der KVA Eibach ersetzen will, kann es noch etwas dauern. Ein erster Entscheid, der ist von den Verhandlungspartnern schon mal von Ende 2012 aufs erste Halbjahr 2013 hintergeschoben worden. Und damit wird es auch immer wahrscheinlicher, dass es auf 2016 noch ein Provisorium braucht, das dann das warme Wasser produziert, um das Fernwärmenetz zu Luzern und zusammen mit dem Kantonsspital Luzern und dem Emmen-Center zu heizen.
Ein Beitrag von Dario Pelosi war das. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Morgen starten die Urser Comedy Tag. Das humorvolle Festival feiert heute das 10-jährige Bestehen. Miriam Mattis hat mit dem Programm- und Festivalleiter Christian Albiser über das Jubiläumsprogramm und über die Anfänge der Source-Comedy-Tage geredet und zuerst von ihm wissen, über was er selber am liebsten lacht.
Ja, also ich habe eigentlich am liebsten so ein bisschen den schwarzen Humor, den britischen Humor oder wenn man so ein bisschen auf die deutschsprachige Region runterbrechen will, so Gerhard Polt, so in dem Stil, das macht mir ziemlich Freude.
Merkt man das dann auch im Programm an von den Sourcier kommenden Tagen?
Ja, ich würde schon sagen, zum Teil, also meine, das ist ja schön, das ist ein Privileg, man darf das Programm machen. Im OK nickt man das dann meistens ab und sagt, Mama, ist okay. Und das ist noch schön, wenn man sich als privater Tummelfeld nachher dann auf eine Bühne vereinen.
Dieses Jahr kommen zum Beispiel Oropax, Ursus und Nadeschkin, der Michel Gammenthaler, der Stefan Heuss. Was ist so Ihre Favoriten da?
Also, es sind eigentlich alles Favoriten. Es ist ja so, Ursus Nadeschkin und Oropax, das sind eigentlich die beiden Gruppen, die uns schon ganz am Anfang beirrt haben, Sursi. Also, die sind beim ersten Festival schon dabei gewesen. Dann immer wieder in regelmässigen Abständen. Und es freut mich darum besonders, dass die jetzt zum Jubiläum wieder kommen. Ursus Nadeschkin mit einem ganz neuen Programm. Und Oropax ist auch so, die gehören ein bisschen zum Festival. Sie haben schon mehrere Moderationen gemacht, ihre Programme gespielt, immer so in regelmässigen Abständen kommen sie wieder. Sie gehören ein bisschen dazu.
Und dieses Jahr machen sie ja ganz etwas Spezielles. Ein Comedy-Marathon darauf beistellen, wo dann eben Oropax macht. Was ist da die Idee genau dahinter?
Also wir haben gesagt, zum 10-Jährigen wollen wir uns etwas Spezielles schenken. Wir haben schon jahrelang immer gesagt, wir wollen mal etwas machen, wo wir nicht Künstler auswechseln, sondern das Publikum. Und jetzt haben wir gefunden, jetzt machen wir etwas ganz Verrücktes. 10 Stunden Oropax am Stück. Wir haben gefunden, wir machen zum 10-Jährigen den ersten Comedy-Marathon. Lustigerweise gibt es schon über 160 Leute, die sich 10 Stunden am Stück antun wollen. Und man muss natürlich nicht alles antun, man kann auch einzelne Slots buchen. Oder so sind so 7 Shows an 70 Minuten. Und man kann das eigentlich auch nur mit ihnen zwei machen. Also kommt mir jetzt spontan niemand in den Sinn, wo man könnte sagen, hey, kann ich dich für 10 Stunden am Stück buchen? Das geht nur bei der Oropax.
Aber es ist ja gleich ein bisschen ein Risiko, also dass dann vielleicht plötzlich am Abend die Luft draussen ist.
Ja, wenn man die zwei Brüder ein bisschen kennt, weiss man, es sind so ein bisschen Rampensäue. So schnell haut die niemand um. Das Einzige, was so ein bisschen problematisch kann sein, das dürfte vielleicht nach 10 Stunden dann die Stimme sein, oder wo ein bisschen strapaziert wird. Also wenn man am Morgen um 9 Uhr loslässt und dann am Abend um 7 Uhr immer noch rausreden muss, das kann dann unter Umständen auf die Stimme schlagen.
Aber Sie sind da willig, etwas Neues auszuprobieren. Das hat sich auch bewährt. Comedy-Tag funktioniert immer noch. Wie ist das aber am Anfang? Sie stellen mir vor, dass das schon nicht ganz einfach ist, so ein Festival auf die Beine zu stellen, Christian Albiser.
Das ist noch eine lustige Frage. Also wenn man so zurückschaut, dann hat man so ein bisschen ein Lächeln drauf. Also ich weiss noch, wie wir angefangen haben. Der Kollege und ich sind dann irgendwie so zu den Verantwortlichen vom Theater. Die haben dann so ein bisschen den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, was, 3 Öben, wenn die da bei uns zu Ohr sind, das ist schwierig. Auch die Stadt, zwar unterstützend, aber eher noch skeptisch. Und wenn man jetzt heute anschaut, dann freuen wir uns, ins Theater zu gehen. Und sie freuen sich, glaube ich, auch, dass wir wieder kommen.
In den letzten 10 Jahren hat es eigentlich immer mehr so Festivals gegeben. Comedy, Gabaret, Stanz, Lach zum Beispiel. Wie tun Sie sich abgrenzen? Also, es wird ja wahrscheinlich immer schwieriger, Zähl zu füllen.
Wir haben in diesen 10 Jahren ein schönes Stammpublikum generieren. Die kommen wirklich immer wieder. Und es gibt irgendwie etwa 5 Leute, haben wir herausgefunden, die bis jetzt noch keine Vorstellung verpasst haben. Das ist noch speziell. Also, es sind wirklich Leute, die immer wieder kommen. Und klar, jetzt gerade mit dem Marathon versuchen wir natürlich auch ein bisschen innovativ zu sein, Sachen anzubieten, die eben nicht so kommerziell sind, aber trotzdem ansprechen. Und das ist vielleicht ein Erfolgsrezept.
Sourcier Comedy Tage werden von einem Verein geführt. OK macht das sozusagen nebenberuflich. Wie soll es weitergehen mit den Comedy Tagen? Also will man da in dem Fall nicht hoch raus?
Also ich denke, so die Grösse von dem Festival ist erreicht. Also jetzt dieses Jahr haben wir jetzt, weil das Jubiläum ist, noch einen Tag angesetzt. Also wir haben jetzt 5 Öben und es ist dann schon für uns schon recht streng. Also wenn man jetzt überlegt, am Mittwoch geht es los und am Sonntag dann noch mit dem Marathon zu Ende. Also ich denke, wir werden dann auch so ziemlich am Ende sein am Sonntag oben. Aber die Grundgrösse ist erreicht, mehr Potenzial. Alles andere, wo wir jetzt noch darauf aussetzen, wäre überladen.
Sagt der Festivalleiter der Christian Albiser im Gespräch mit der Miriam Mattis. Zu Hause kommen die Tage von morgen an und dauern bis am Sonntag. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz, die Informationssendung für 6 Kantone. Marlies Zehnder jetzt noch einmal mit den wichtigsten Themen von dieser Sendung.
In der Stadt Luzern soll es 4 neue Standorte für Hochhäuser geben. Das ist ein Teil von der neuen Bau- und Zonenordnung, die die Stadtregierung verabschiedet hat und jetzt ins Parlament kommt. Am meisten umstritten ist der Hochhausstandort Steghof beim alten Hallenbad. Über den soll das Volk dann separat abstimmen können. Weitere strittige Punkte der Bau- und Zonenordnung sind die neue Tourismuszone und die Frage, ob es eine spezielle Zone für den gemeinnützigen Wohnungsbau braucht. Der Einwohnerrat von Emmen debattiert im Moment über Pläne auf dem alten Monoswiss-Areal. Dort soll ganz ein neuer Stadtteil gebaut werden. Alle Fraktionen begrüssen die Pläne für die neue Viskosi-Stadt. Parteien fordern aber auch, dass klar aufgezeigt wird, wie die Infrastruktur der Gemeinde Emmen, wie z.B. Strassen, Schulen und Freizeitanlagen, sollen angepasst und unterhalten werden. Das Areal muss noch umzonet und der Bebauungsplan ausgeschafft werden. Wenn die Perlen im Kanton Luzern 2016 die neue Kehrichtverbrennungsanlage in Betrieb genommen wird, dann geht in der Anlage zu Eibach im Norden von Luzern der Ofen aus. Damit man auch künftig das Fernwärmenetz rund um Emmer heizen kann, will man als Ersatz die Abwärme brauchen vom Emmer Stahlwerk Swissteel. Im Moment laufen die Verhandlungen zwischen Kanton, Gemeinde, Betreiber und Anbieter. Der Knackpunkt: aktuell wird Strom aus industrieller Abwärme vom Bund noch nicht vergütet, was die Finanzierung schwierig macht.
Zum Wetter mit den Informationen vom Gaudenz Fluri von SF Meteo.
Heute Abend werden die Wolken immer dicker, aber höchstens so Richtung Luzerner Hinterland können sie stellenweise regnen. Morgen hat es dann noch verbreitet Restwolken rum, zum Teil gibt es auch noch ein bisschen Nebel, vor allem wieder im Luzerner Hinterland. Die Temperaturen sind am Morgen noch relativ frisch, sie liegen so bei 2 bis 6 Grad. Wolken und Nebel verziehen sich aber rasch und es gibt dann überall einen ziemlich sonnigen Tag. Ein paar hohe Schleierwolken stören dabei kaum. Ab Mittag kommt dann noch starker bis stürmischer Föhn auf. In Altdorf gibt es bis 80 km pro Stunde. Temperaturen steigen darum mit Föhn im Urner Rüstal so etwa auf 21 Grad, zu Engelberg und zu Eisiedl auf 16 Grad, zu Bar und zu Lachen gibt es aber nur 15 Grad. Am Donnerstag hat es am Morgen stellenweise noch ein bisschen Nebel, der löst sich bis am Mittag aber ziemlich sicher wieder auf und es gibt nochmal einen recht sonnigen Tag. Der Föhn zieht eher noch ein bisschen an und es gibt mit Föhn bis 23 Grad, sonst so um die 17 Grad.
Das Regionaljournal Zentralschweiz, verantwortlich war der Christian Nöchslin. Mein Name Karin Portmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.